Aufnahme live, jawohl. So, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Lebenselixier. Christen, dann doch bekanntlich beten, oder? Das ist eigentlich ein Hauptteil, was in der Christenheit gemacht wird. Es gibt natürlich da gewaltige Unterschiede, aber jeder kennt sozusagen dieses Vaterunser. Und wo Jesus gesagt hat, betet nun so zum Vater, der in den Himmeln ist. Und dann sagt er da in einem Vers, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So hat Jesus zu beten gelehrt. Also es heißt, wir sollen beten, dass das Reich Gottes kommen soll. Es heißt für mich, dass es offenbar wird, dass es gesehen wird, dass es erlebt wird, dass der Himmel auf die Erde trifft. Also nicht so, wie die meisten denken, ja, wenn das Reich Gottes irgendwann einmal kommt, da ist schon recht. Sicherlich wird es auch sein, aber es wäre ein Krampf, wenn Jesus das sagt und 2000 Jahre vergehen und nichts passiert. Und das stimmt ja auch nicht, das ist ja genügend passiert. Aber unser Gebet soll schon immer wieder auch sein, Herr, mach dein Reich jetzt bei uns hier offenbar. Wir wollen es erleben. Wir wollen den Himmel auf Erden haben, dass dein Wille geschieht, dass Übernatürliches geschieht. Und es ist Fakt, wenn das Reich Gottes durchbricht, das heißt der Herrschaft und Machtbereich unseres Herrn und unseres himmlischen Papas, wenn diese Macht durchbricht, dann wird Übernatürliches geschehen, weil das Reich Gottes ist ein übernatürliches Reich. Jesus hat ja mal gesagt, es ist nicht von dieser Welt, wie die irdischen Reiche sind, sondern es ist ganz was anderes. Und er sagt auch, dass dieses Reich Gottes nicht bloß einfach Worte sind, sondern dass es übernatürliche Kräfte sind, die dieses Reich ausmachen. 1. Korinther 4,20, wo der Paulus schreibt, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Also hier sehen wir, das Reich Gottes hat erstens Bestand, es besteht, aber nicht in Worten, schlauen Worten, auswendig gelernten Verschen, sondern es besteht in Kraft. Also das Reich Gottes zu bitten, dass es offenbar wird, hat was mit himmlischer, übernatürlicher Kraft zu tun. Um das geht es, um diese übernatürlichen Kräfte oder auch Befähigungen. Wenn du die Bibel ein bisschen studierst, dann wirst du das merken, dass da immer um übernatürliche Dinge geht. Und es geht nicht so sehr um die natürlichen Dinge, wie Essen und Trinken, Geld und Habe, Häuser und Kleidungen, sondern laut Römer 4,17 geht es um die Gerechtigkeit aus Glauben und die dadurch entstehende Freude und der Friede, der das auch natürlich hervorbringt. Und es wirkt alles der Verwalter des Himmelreichs, das ist der Heilige Geist. Ja, vielleicht kannst du sagen, der Heilige Geist ist der Kanzler. Jesus ist der König und der Heilige Geist ist der Kanzler. Der verwaltet das, dessen Kraft ist es, die im Reich Gottes wirksam ist. Das heißt einmal, wir werden angetan mit Kraft aus der Höhe. Römer 14,17 noch vorgelesen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es geht nicht um die natürlichen Dinge, sondern es geht um diese Dinge, die himmlisch sind. Es gibt natürlich Menschen, die lieber eine religiöse Form haben. Die Bibel sagt, Form der Gottseligkeit. Und die wollen dieser Form dienen, aber die Kraft Gottes, die ist ihnen ein bisschen zu gefährlich, ein bisschen suspekt und es passt ja schon so, meinen sie, wenn wir das alles so nach Plan machen und alles im Griff haben. Aber ich sage dir eins, wenn das Reich Gottes kommt, werden die Menschen die Dinge nicht mehr im Griff haben. Dann regiert ganz jemand anderes. Dann regiert der Herr durch den Heiligen Geist. Aber solche Leute, die das ablehnen, die das gar nicht haben wollen, Die wollen wir auch gar nicht in unserer Gemeinde, in unseren Reihen haben. Ich persönlich sage, davon distanzieren wir uns ganz entschieden, weil diese Leute, die das Reich Gottes in dieser Übernatürlichkeit eigentlich ablehnen, die sind sonst nichts wie Sauerteig. Und die vergiften die ganzen Gemeinden. Deshalb wollen wir das nicht haben. Und es ist auch biblisch, nicht, dass jetzt jemand sagt, oh, da ist der Hans aber sehr lieblos, aber ich lese da jetzt einen Vers, 2. Timotheus 3,5 vor, wo da ein bisschen diese Aussage auch von Paulus kommt. Also er sagt, das sind Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und dann sagt der Paulus, und von diesen wende dich weg. Der sagt das nicht aus Spaß oder aus Bosheit. Wende dich weg, die tun dir nicht gut. die durchseuchen dich mit ihrem religiösen Zeug, mit Unglauben, mit Zweifel von Irrlehren und Irrtümern, und ein bisschen Sauerteig durchsäuert ja bekanntlich den ganzen Teig. Also das heißt da in der Schrift, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Drum heißt es hier, von diesen Leuten soll man sich abwenden, weil sie vergiften dich. Das ist nicht gut. Und wir aber wollen das Reich Gottes in der Kraft erleben, in der es besteht. Danach trachten wir. Deshalb sagt auch Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und das alles andere wird euch hinzugefügt werden. Also wir trachten nach dem, was oben ist, was im Himmel ist, was in der geistlichen Welt ist, praktisch das Reich Gottes, und es wird sich manifestieren, offenbaren, und wir werden die Dinge erleben, und alles andere, was wir hier auf der Erde brauchen, wird uns hinzugefügt. Und damit können religiöse oder natürlich gesinnte Menschen nichts anfangen. Denn ist das Reich Gottes und seine Kraft einfach ja nicht greifbar. Die kennen es nicht einmal ansatzweise. Sie meinen bloß, ja, irgendwann kommt das Reich Gottes. Und glauben es aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht. Und vor allem werden sie dann einmal ihr blaues Wunder erleben, wenn es tatsächlich kommt. Dann werden sie nämlich nicht recht viel zu melden haben. Weil Gott diejenigen in seinem Reich auf die Throne sitzt und in Herrschaft bringt, die ihm geglaubt haben. Die nicht bloß Blabla geglaubt haben, sondern die den Glauben auch in ihr Leben mit hineingenommen haben, umgesetzt haben. Die, wie er sagte seinen Jüngern, ihr werdet in meinem Reich auf 12 Throne sitzen und die 12 Stämme Israels regieren. Und so ähnlich wird es mit Sicherheit auch in anderen Nationen sein, dass der Herr Leute einsetzt, eines Tages auf den Throne setzt, um diese Nationen zu regieren. Kann ich mir wenigstens so vorstellen. Und Jesus sagte ja, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Glaubt nun an das Evangelium, denkt um, sagt Jesus. Also, wir sehen hier, das Reich Gottes ist nicht fern. Und man kann auch jetzt nicht sagen, ja, das hat er damals gesagt und dann war es noch 2000 Jahre in der Ferne. Das wäre total falsch gedacht. Es ist nahe, es ist gegenwärtig und der Glaube ergreift die Dinge des Reiches Gottes. Also, es existiert und es ist nahe. Haben wir vorher gesagt, das Reich Gottes besteht in Kraft. Und es gibt auch viele Menschen oder Christen, die sagen, ja, wir müssen Reich Gottes bauen. Das ist auch wieder so ein Trugschluss. Etwas, was existiert, müssen wir nicht bauen. Wir müssen eine Gemeinde bauen, okay, aber nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes besteht und es ist nahe. Wir müssen das Reich Gottes an uns reißen. Wie sagt Jesus einmal, Gewalttätige reißen es an sich. Das heißt, die, die das unbedingt haben wollen, reißen es an sich. Nicht falsch verstehen, Gewalttätige, die den anderen einen Hammer am Kopf haben. Nein, sondern die, die das unbedingt haben wollen, mit aller Kraft und mit allem Einsatz und mit allem, was sie einsetzen können. Das ist damit gemeint. Und ich rate immer jeden, lies die Evangelien und lies einmal die Apostelgeschichte ein bisschen durch, vor allem diese Wunderwerke, und dann wirst du sehen, wie das Reich Gottes sich damals offenbart hat und wie das Reich Gottes funktioniert. Also das Reich Gottes ist in Kraft und es ist übernatürlich. Und durch den Glauben an dieses Evangelium, durch den Glauben an Jesus und den neuen Bund ist das Reich Gottes für uns zum Greifen nahe geworden. Und wenn er sagt, tut Buße, dann heißt es, denkt um. Denkt um, denkt nicht, ja, es ist ja nicht da, es ist ja irgendwo, kommt es erst in 1000 Jahren oder so. Nein, umdenken, es ist nahe, es ist da, es hat Bestand. Und es ist übernatürlich und man kann beten drum, man kann sich danach ausstrecken und die Kräfte dieses Reiches werden dann sich einsetzen für dich und für andere, wo du auch betest. Und zur Zeit Jesu ist ja eine Zeitenwende gewesen. Also nicht bloß vom Kalender her, sondern überhaupt. Das alte Zeitalter ist vergangen und ein neues Zeitalter hat begonnen. Das Zeitalter des Gesetzes war damit zu Ende. Und das Zeitalter der Gnade, der Herrlichkeit, manche nennen es auch das Zeitalter der Gemeinde, ist gekommen. Ab jetzt ist ganz anders. Und es ist nicht bloß ein bisschen was dazugekommen, sondern es ist total anders geworden. Das Alte, das ist vorbei. Ein neues Zeitalter ist damals angebrochen, das Zeitalter des Reiches Gottes. So müssen wir es eigentlich betiteln. Und wenn die Gemeinde oder du oder ich alleine, wenn wir beten, dein Reich komme, dann müssen wir vielleicht das ein bisschen umformulieren, um das richtiger zu verstehen oder richtiger einzusetzen. Ich würde eher sagen, dein Reich werde offenbar, damit dein göttlicher, himmlischer Wille geschieht. Ja, wenn das die Kräfte des Reiches sich offenbaren, wird sein göttlicher, himmlischer Wille auch geschehen. Dann werden Herrlichkeitswunder geschehen. Also wie gesagt, lies die Bibel noch und forsche danach und schau dir das einmal genauer an. Dann werden Gebetserhörungen nämlich schlagartig kommen. Nicht erst irgendwann und wenn man 5 Wochen gefastet hat oder keine Ahnung, was die Leute sich alles einfallen haben lassen und dann war es doch wieder nichts. Wenn das Reich Gottes sich manifestiert, werden auch Satans Festungen und Bollwerke, die er gegen dich gestellt hat, radikal zerstört. Ja, denk einmal an die Mauern von Jericho, wie die zerstört wurden. Das ist ein Bild dafür. Es werden auch, wenn das Reich Gottes sich in Kraft offenbart, Gerichtsurteile über die finsteren Mächte vollzogen. Davon kannst du ausgehen, weil diese Urteile sind bereits gefällt, aber dann werden sie auch ausgeführt. Dann werden die finsteren Mächte, die sich bisher gegen dich gestellt haben, verschwinden müssen und sie werden gerichtet werden. Das heißt, hinausgeworfen in die äußerste Finsternis oder in den Feuersee, wie auch immer. Das ist eine Herrnseisache. Es kann natürlich auch die bösen Menschen, die wirklich böse sind und andere nur pisaken und berauben und belügen oder sonst was, die kann das Gericht auch noch erreichen. Oder auch die Gottes Gnade abgelehnt haben. Das kann passieren. Also da gibt es in der Apostelgeschichte schon einige Sachen, wo man da berichten kann. Ich werde nachher noch drauf kommen, wo auch Gericht über Menschen gekommen ist. Aber was Besseres für uns, die Glaubenden, werden Belohnungen kommen. Belohnungen werden den treuen Dienern des Evangeliums ausbezahlt, wenn das Reich Gottes sich in Kraft manifestiert. Und denk nicht, der Herr hat irgendein Werk, das du für ihn und für sein Evangelium getan hast, vergessen. Er wird es nicht vergessen, er hat es nicht vergessen. Es ist alles aufgeschrieben. Und für alles wirst du den Lohn bekommen. Seine Gnade und seine Kraft wird sich offenbaren. Die Belohnungen werden kommen. Der Herr ist nämlich auch ein Belohner, sagt die Bibel. Und jetzt habe ich einmal einige biblische Beispiele aufgeführt, wie sich das Reich Gottes damals offenbarte. Und das heißt natürlich, so genau so kann und soll sich das Reich Gottes auch heutzutage wieder offenbaren. Wir haben ja die meisten dieses Buch gelesen von der Azusa Street. Da sehen wir wieder, was passiert, wenn sich das Reich Gottes einfach manifestiert. Das ist ein gutes Beispiel, ein gutes Bild für die heutige Zeit. Aber jetzt einmal das Beispiel, wo Jesus mit vielen tausenden Leuten unterwegs war und ja, es wurde spät und sie hatten Hunger und was soll man jetzt tun, haben die Jünger gefragt. Wo sollen die jetzt hingehen, Essen zu kaufen? Dann sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 14, ab Vers 16, gebt ihnen zu essen. Dann sagen sie, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. War für Jesus kein Problem, was für die menschliche Vernunft ein Riesenproblem ist, ist aber für Jesus, der im Reich Gottes wandelte, kein Problem. Er sagt einfach, bringt sie mir her. Dann hat er gesagt, die Volksmengen sollen sich auf das Gras lagern. Dann hat er die Brote und die Fische genommen, zum Himmel geschaut, das heißt in die Herrlichkeit geschaut. Also denkt nicht, man meint hier auf zum blauen Himmel oder zum bewölkten Himmel oder sonst was. Er blickte in den geistlichen Bereich, hat da angezapft, er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Sie hoben auf, was am Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also kannst du mal davon ausgehen, dass mehr wie 10.000 Leute gesättigt wurden mit 5 Broten und 2 Fischen. Da hat sich das Reich Gottes sehr stark offenbart und mir gefällt diese Geschichte einfach. Weil es kann ja immer wieder mal passieren, dass auf der Erde Mangel kommt oder Hungersnöte, gab es ja immer schon. Ist für die Welt eine Katastrophe, soll aber für die Kinder Gottes, die im Reich Gottes wandeln, kein Problem sein. Wenn du das so anschaust, ist es keins. Für Gott ist es keins und wir müssen bloß das so sehen können und lernen daraus und das in unsere gegenwärtige Zeit hineinziehen. Die Theorie ist einfach, in der Praxis ist es nicht unbedingt gleich so einfach. Aber wenn wir keine Theorie hören, Lehre hören, werden wir es auch in der Praxis nicht umsetzen können. Also jetzt durch Lehre, durch Bibelstudium wird das Fundament gelegt, wird Glaube gesät. Und wenn es dann einmal drauf ankommt, dann wird der Heilige Geist dir dieses Wort lebendig machen und du wirst irgendwelche Vervielfältigungen auch erleben. Also wenn die Kraft des Himmelreiches sich offenbart, gibt es einfach keinen Mangel, sondern Überfluss. Wir lesen da, dass 12 Körbe voll übrig geblieben sind. Also es hat nicht bloß gerade gereicht, sondern es hat auch noch Überfluss gegeben. Ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben mit den 12 Körben, wenn sie halt mit nach Hause genommen haben, wahrscheinlich. Ein Tupper-Schüssel hat es halt noch nicht gegeben, dann haben sie halt irgendwie so irgendwo eingepackt. Aber wir sehen, Gott ist nicht knauserig, bei Gott ist alles möglich. Und wo sich das Reich Gottes offenbart, geschieht einfach übernatürlich Vermehrung von Dingen, die man einfach jetzt braucht. Und da ist Existenzangst einfach fehl am Platz. Es gibt ja noch eine wunderbare Geschichte. Da wollten doch die Steuereintreiber von Jesus und seinen Jüngern Geld eintreiben, Steuern eintreiben. Und Jesus sagte in Matthäus 17, 27, damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, sagte zu dem, ich glaube Petrus war es, geh an den See, wirf deine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt. Öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und für dich. Also normalerweise hat der Fisch nicht ein Geldstück oder ein Goldstück im Maul. Also hat sich hier die Übernatürlichkeit des Reiches Gottes wieder einmal mächtig erwiesen. Es war halt einfach dieses Geld-Goldstück da drin und es hat gereicht. Passt. Vielleicht war es sogar wieder einmal ein bisschen zu viel. Habe ich sogar mal gelesen, dass das eigentlich der Starter von dem, vom Wert her sogar zu viel war. Also der Herr ist nicht knauserig, der Herr ist allmächtig und nimm das wieder, kram das wieder hervor, sag nicht bloß, ja, der allmächtige Gott, dann ist es bloß ein Floskel, sondern glaubst tatsächlich, dass dein Gott allmächtig ist. Und dann gibt es, wenn sich das Reich Gottes mächtig erweist, offenbart auch sehr oft den Engeldienst oder Engelerscheinungen. Das ist eine ganz typische Begleiterscheinung. Wenn ich die Bibel so lese und sich das Reich Gottes offenbart, dann ist der Dienst der Engel sehr oft erwähnt. Und du weißt wahrscheinlich, wenn du es gelesen hast, sie sind uns zum Dienst ausgesandt. All denen, die das Reich Gottes erben, die Erben des Reiches sind, sind Engel zum Dienst gestellt. Und diese Engel können sich als Engel darstellen und erweisen. Sie können aber auch ganz unscheinbar sein, dass man es nicht einmal merkt, dass es ein Engel ist. Hebräer 13,2 sagt zum Beispiel, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Also ein interessanter Vers. Die haben einen Fremden aufgenommen, haben ihn beherbergt und haben es gar nicht gemerkt, dass er Engel war. Interessant. Ich weiß zwar nicht, warum das der Engel eine Herberge gebraucht hat, aber es steht halt einfach einmal so da. Je nachdem, wie sich eben ein Engel offenbart und welche Aufgabe das er auch hat. Engel werden zum Beispiel gesandt, wenn Christen, wenn Kinder Gottes ungerecht behandelt werden, wie zum Beispiel der Petrus, den haben sie doch in den Kerker gesteckt. Und dann hat der Herr einen Engel gesandt. Die Gemeinde hat gebetet und der Herr hat geantwortet, hat einen Engel gesandt. Apostelgeschichte 12,7 sagt uns das. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ja, sehr interessante Stelle. Also der Engel stand plötzlich in diesem Kerker da, dann war schon mal Licht. Also im Kerker ist in der Regel ziemlich finster. Und ich weiß nicht, ob das in der Nacht war, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall war auch Licht da. Licht leuchtete im Kerker. Das Reich Gottes ist nämlich das Reich des Lichts. Und wenn sich das Reich Gottes manifestiert durch einen Engel, dann ist in der Regel auch Licht da. Und er hat den Petrus aufgeweckt und sagt, steh schnell auf. Also der Engel konnte auch reden. Und gleichzeitig sind die Ketten von seinen Händen abgefallen. Also die waren aber erst ziemlich gut verkettet und versperrt wahrscheinlich. Sonst hätten sie es ja nicht gebraucht, wenn man es so auch wieder aufmachen hätte können. Aber durch die Kraft, die von dem Engel ausging, sind die Ketten einfach von seinen Händen abgefallen. Wir sehen, wenn ein Engel auftaucht, geschieht Übernatürliches. weil ein Engel direkt ein Bote aus dem Himmelreich ist. Wenn Engel auftauchen, dann ist es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden passiert. Ja, weil die Engel, die setzen den Willen Gottes auch oft einfach um. Es sind dann einmal später noch mehrere Apostel eingesperrt worden. Und dann heißt es auch wieder, ist Apostelgeschichte 5, 19 und 20, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin, redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Also der Engel hat die Türen geöffnet, so konnten sie herauskommen und wieder das Evangelium zu den Leuten in Jerusalem, da oder wo es waren, predigen. Auch dem Philippus ist ein Engel erschienen. Apostelgeschichte 8, 26 und dann später auch 39, 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, denn der ist öde. Also er hat eine Anweisung gekriegt von einem Engel. Da steht jetzt nicht irgendwo, dass Licht erschien oder dass irgendwas Übernatürliches geschehen ist. Er hat einfach eine Anweisung bekommen, was er tun soll. Da hat er dann diesen Kämmerer aus Äthiopien getroffen und das Evangelium verkündet. Das war der Sinn und Zweck. Und die waren dann schon ziemlich weit unterwegs. Und es wäre für den Philippus ziemlich schwierig geworden, die ganze Strecke jetzt zu Fuß zurückzugehen. Deshalb ist dann das Übernatürliche erst gekommen. Es sagt hier Apostelgeschichte 8, 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Ashdod und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten bis er nach Caesarea kam. Also das, basishalber nennt man so bei Philippus Airlines, es ist absoluter Hammer. Ein kompletter Mensch, von einem Ort bums zum anderen versetzt, ohne dass er dabei Schaden erlitten hat. Das sind die Kräfte des Himmelreiches. Die Kräfte des Himmelreiches haben mehr Dimensionen. Da sind wir nicht mehr begrenzt auf die irdischen Dinge. Jesus war ja auch plötzlich inmitten der Jünger, als sie da versammelt waren, alles sauber zugesperrt, verriegelt aus Angst. Plötzlich war Jesus in ihrer Mitte. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich, dem wir angehören. Engel sind mit ein Teil, um das Reich Gottes offenbar zu machen. Deshalb ist es auch nicht verkehrt, den Herrn das anzubefehlen und zu dem Gebet auch hinzuzufügen, dass er seine Engel sendet oder seinen Engel beauftragt, weil sie sind ja für uns alle Engel zur Verfügung gestellt. Unser Glaube muss es bloß aktivieren. Und dann kommen Engel und bringen auch Gebetserhörungen und Belohnungen. Das ist jetzt der Beweis Apostelgeschichte 10, 3 und 4. Da steht vom Cornelius. Und er sah in einer Erscheinung, ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Also Engelserscheinungen hat er gesehen im Geist und was auch gerne passiert, wenn sowas ist, dass jemand Angst kriegt. Dass er jemand zumindest erschrickt und sagt, was ist denn jetzt los? Wer kommt denn jetzt? Ne? Vielleicht wackelt da die ganze Bude, das kann auch sein. Ne? Das Gefängnis hat doch auch irgendwo mal gewackelt, dass die Türen sich geöffnet haben. Aber er sagte nun zu diesem Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Deshalb ist er hier. Aha, die Gebete von dem Cornelius sind erhört. Und auch seine Almosen, seine Gaben, die er den Juden immer wieder auch gegeben hat, sein gnädiges Wesen, sind auch wie Gebete, sind auch hinaufgestiegen, haben bei Gott ein gutes Bild von diesem Cornelius abgegeben. Und dann hat Gott die Antwort geschickt mit einem Engel. Und er hat dann gesagt, wo er hingehen soll. Und der Petrus wusste auch schon, dass der kommt. Und er hat ihm das Evangelium verkündet. Dadurch konnte dieser Cornelius dann errettet werden. Ist schon sehr interessant. Also der war noch nicht einmal errettet, hat aber gebetet und hat Almosen gegeben und Gott hat es gesehen und Gott hat auch darauf geantwortet. Also erschrecke dich nicht, wenn ein Engel kommt. Es ist zwar immer leicht gesagt, aber darum sagt die Bibel oft, fürchtet euch nicht, wenn ein Engel erscheint. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Der tut dir nichts Schlechtes. Er ist, wenn, dann ist er von Gott ausgesandt und er hat gute Pläne für dich. In der Regel. Also es gibt Ausnahmen, wenn wir da noch drauf kommen. Aber ich gehe jetzt einmal aus für uns, die wir gläubig sind. Du kannst da einmal bei der Geburt Jesu nachlesen, als die Engel gekommen sind und haben den Hirten diese Geburt von Jesus angekündigt. Und zuerst war es einer oder ein paar Engel und dann war ein ganzes himmlische Heer da und den Herrn, unseren Gott, gepriesen für das, was jetzt da geschehen ist. Also fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht, wird oft gesagt. Wahrscheinlich ist deshalb so oft gesagt, damit wir uns nicht fürchten sollen oder nicht so sehr. Also du musst davon ausgehen, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Reich soll offenbar werden, dass das Himmlische auf die Erde kommt, dass Engel auftauchen. Und ich finde das gut, weil die können deine Probleme lösen. Da, wo du vielleicht jetzt am Ende bist mit deinem Wissen, mit deinem eigenen Können und deiner eigenen Weisheit, da fängt Gott erst einmal an. Okay, also es gibt, wie ich schon vorher angedeutet habe, aber auch Situationen, wo ein Engel gekommen ist und Gericht ausgeführt hat über Leute, die nicht das so gemacht und geglaubt haben, wie sie hätten vielleicht sollen. Das ist der Beweis Apostelgeschichte 12,23. Sogleich aber schlug ihn, den Herodes, ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verschied er. Also ist eindeutig, dieser Bursche hat sich selber zu Gott gemacht, mehr oder weniger, oder so anbeten lassen. Und das war nicht angenehm in den Augen Gottes. Und wenn das Reich Gottes in Kraft gegenwärtig ist, dann werden solche Dinge halt einfach relativ schnell gerichtet. Wenn das Reich Gottes nicht offenbar ist, dann kann jemand lang durchkommen. Aber wenn das Reich Gottes kommt, dann wird Gerechtigkeit geübt. Dann kannst du davon ausgehen, dass es denen, die ehrlichen Herzens sind, die Gläubigen, dass die emporgehoben werden, ihre Belohnungen empfangen. Genauso werden auch die Bösen ihre Belohnung im negativen Sinn empfangen. Und wie der hier von Würmern zerfressen gestorben ist, ist natürlich nicht die schöne, feine Art. Ne? Es klingt sehr heftig, aber stell dir mal, dass man auch weiß, dass es die andere Seite auch gibt. Also wir sollen schon auch ein Stück Ehrfurcht vor Gott haben und nicht meinen, na, ich bin ja gläubig, ich kann gerade tun und lassen, was ich will. So einfach läuft es halt auch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Aber die Ehrlichen, die Treuen, die wirklich Gläubigen werden ihre Belohnungen auch empfangen. Was noch geschieht, wenn ein Engel kommt, das ist Ermutigung und Wegweisung. Das heißt in der Apostelgeschichte 27,23, geht es um den Paulus, denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Also ein Engel kam, dem ich gehöre und dem ich diene. Es könnte auch sogar Jesus gewesen sein. Im Alten Testament ist öfter da, wo vom Engel des Herrn geschrieben ist, wo viele sagen, das müsste eigentlich Jesus gewesen sein. Aber lassen wir mal dahingestellt. Aber das meint bloß, weil der Paulus hier schreibt, dem ich gehöre und dem ich diene. Normal ist ja so, dass wir Jesus gehören und ihm dienen und eigentlich nicht ein Engel. Darum könnte es auch Jesus gewesen sein, weil Jesus ist ja dem Paulus öfter mal erschienen. Er hat ihm eine Anweisung begeben, dem Paulus. Er sagt, er soll sich nicht fürchten, weil der Herr ist mit ihm und er muss jetzt vor den römischen Kaiser gestellt werden. Und gleichzeitig hat er ihm auch gesagt, weil sie da in Seenot auf dem Schiff waren, dass keiner umkommen wird. Okay, also selbst Jesus, da kommen wir jetzt mal direkt drauf, erscheint Menschen auch nach seiner Himmelfahrt. Nicht, dass jemand meint, ah, jetzt Jesus ist weg und da haben wir jetzt nichts mehr davon. Das stimmt nicht. Auch nachher ist Jesus Menschen erschienen. Hauptbeispiel ist eben der Paulus und eine Begebenheit, wie der Paulus sich dann auch bekehrt hat, das steht gleich dreimal in der Apostelgeschichte. In Kapitel 9, 22 und in 26. Und auch hier ist es wieder und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Also da kam wie ein Scheinwerfer Licht aus dem Himmel, aus dem geistlichen Raum vom Reich Gottes und hat den Paulus und seine Leute da umstrahlt. Und dann sagt er, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aha, Jesus war dieses Licht. Jesus hat zu ihm geredet. Jesus ist trotzdem nahe. Also sehen wir, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt auch, Jesus ist nahe gekommen, weil er schließlich der Herr und König des Reiches ist. Im Kapitel 22 heißt es auch wieder, dass im Mittag plötzlich ein helles Licht aus dem Himmel ihn umstrahlte. Also mittags ist ja da sowieso eigentlich ziemlich hell. Also das ist schon ein ganz anderes Licht, was aus dem Geist kommt, als wie dieses natürliche Sonnenlicht. Und es war sogar so hell, dass der Paulus geblendet wurde und nicht mehr sehen konnte. Und erst später wurde er wieder geheilt von dieser Blendung. Auch hier sagt er wieder, nach der Frage, wer bist du, Herr? Dann sprach Jesus, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Und in Kapitel 26 sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die bei mir reisten, umstrahlte. Also sehen wir, dieses Licht, dieses geistliche Licht, das Licht, das von Jesus ausging, hat den Glanz der Sonne übertroffen. Und kannst du einmal ausprobieren, aber bitte nicht lang, sonst bist du auch noch blind, wenn du in die Sonne reinschaust, das hält's nicht aus. Und dieser Glanz, dieses Licht von Jesus war noch viel stärker und heller. Und dann sagt er, als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also dieser Jesus hat noch immer in hebräischer Mundart gesprochen. Vielleicht, wenn er dir erscheinen würde, oder vielleicht macht es ja auch noch, vielleicht redet er zu dir im Bayerisch oder im Fränkisch. Ist ja auch möglich. Jesus ist da nicht gebunden an irgendeine Mundart. Nicht, dass du meinst, er kommt zu dir und dann redet er Hebräisch. Ach Gott, jetzt kann ich es nicht verstehen. Hätte ich doch Hebräisch gelernt. Nein, er wird zu dir so reden, wie du es einfach verstehst. Und ich weiß von den Büchern von Kenneth Hagin, ihm ist Jesus öfter erschienen. Er hat ihn schon über die Treppe raufgehen hören und er kam herein in sein Zimmer und hat sich an sein Bett gesetzt und hat ihm viele Dinge gelehrt und unterrichtet und Dinge, wo er falsch lag, gesagt vom Evangelium her. Also es ist nicht so, dass das heute nicht mehr möglich ist. Aber erwarten wir das eigentlich noch. Und wir sollen es erwarten, deshalb sollen wir beten, Herr, dein Reich komme. Okay, und dieser Paulus war ja dann noch nicht einmal gläubig. Er war unterwegs, um die Christen zu vernichten, gefangen zu nehmen, nach Jerusalem vors Gericht zu bringen. Und Jesus hat ihm Gnade erwiesen. Trotzdem, wir sind manchmal so eingestellt, die gehören jetzt gerichtet, die gehören jetzt vernichtet, diese bösen Leute. Aber Jesus war anders. Er hat das Herz von Paulus gesehen. Er war zwar falsch gewickelt, aber sein Eifer für Gott war ihm scheinbar wichtig. Und er wusste, aha, so einen Mann kann ich auch brauchen in meinem Reich, um das Evangelium zu verkünden, der so einen Eifer für die Sache hat. Den hole ich mir. Also Jesus hat ihn erst einmal niedergestreckt, dann hat er ihn gerettet und begnadigt, und dann hat er ihn auch berufen und er durfte wieder sehend sein. Und weißt, wir Christen, wir sollen Jesus so kennenlernen, wie er jetzt ist. Wir lesen immer die Evangelien und stellen uns Jesus so vor, wie er war, als er als Mensch in einem irdischen Körper war. Aber da ist er ja nicht mehr, so ist er nicht mehr. So sollen wir werden, wie Jesus irdisch war, als Menschen. Das wäre unser Ziel, aber jetzt sollen wir Jesus so kennenlernen, wie er jetzt ist. So wie er im Geist ist, wie er als Auferstandener ist, wie er als Herr und König seines Reiches ist. Das muss unser Fokus werden. Okay, was gibt's da noch? Offenbarung des Himmelreiches. Paulus hatte Visionen. Er hat im Tempel gebetet und dann sagt er, er geriet in eine Verzückung. Ein bisschen ein komischer Ausdruck. Er sah im Geist, er hatte Vision im Geist. Und er sah ihn, der zu ihm sprach. Und er sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und dieser zweite Vers, der bedeutet, es war Jesus, den er gesehen hat, der zu ihm sprach. Weil er sagt, das Zeugnis über mich werden sie nicht annehmen. Und da sehen wir, in dieser Vision, in dieser geistlichen Offenbarung, hat Paulus wieder Jesus gesehen und gehört. Und er hat auch geantwortet, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Also sehen wir, es ist eine Unterhaltung gewesen, wo Paulus mit Jesus sich unterhalten. Also das ist schon sehr interessant. Wir müssen damit unseren Horizont einfach ein bisschen erweitern. Okay, in jedem Fall ist es so, umso mehr sich das, wir dieses Gebet beten und sich das auch erfüllt, dass sich das Reich Gottes in unserer Mitte gegenwärtig offenbart, umso mehr wird sich auch Jesus, der Herr und König, sich auch offenbaren. Weil er will ja das. Da, wo bloß Religion geübt wird und wo die Leute wegen so lethargisch dahin tun, na ja, gehen wir mal in die Kirche, gehen wir mal in einen Hauskreis, gehen wir mal in einen Gottesdienst und na ja, der Herr wird schon irgendwann tun, wie er will. Das ist nicht die Ebene, wo sich Jesus so, sage ich mal, wohlfühlt. Jesus will feurige, hingegebene, glaubende Leute. Da ist er gegenwärtig. Und wir wissen, er lebt, weil er auferstanden ist und er ist mitten unter uns. Weil sein Reich ist neu und er ist neu. Es gibt da eine Bibelstelle, wo es heißt, der Herr ist neu. Ich glaube, ich habe es irgendwo weiter unten eh noch reingeschrieben in mein Konzept. Auch Petrus hatte Visionen, das heißt auch von einer Verzückung in der Apostelgeschichte 10, wo er die Vision sah mit diesem geöffneten Himmel, wie ein Tuch herabgekommen ist und die unreinen Tiere da drin waren und er sollte essen. Also das sah er auch so im Geist. Also das sehen wir, das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es ist übernatürlich, aber wir können, wenn der Heilige Geist uns die geistlichen Augen öffnet, auch im Geist sehen und hören. Wenn es auch andere vielleicht nicht mitkriegen, da wo Paulus sich bekehrt hat, da heißt es ja, dass die einen zwar bloß das Licht gesehen haben, aber die Stimme nicht hörten. Ja, aber Paulus hat sie gehört, weil der das Geistliche einfach gehört hat. Und das Licht war wahrscheinlich eher eine geistliche Erscheinung im Natürlichen. Das gibt es nämlich auch, das ist, der Hagin hat es einmal genannt, die offene Vision, da wo du wirklich das siehst, als wäre es tatsächlich im Natürlichen so und nicht nur im Geist das Hören oder Sehen. Und das hatte auch der Petrus hier in dieser Verzückung, dass er im Geist was gesehen hat. Es ist eigentlich normal, wenn das Reich Gottes sich offenbart. Also ich fordere jeden von uns wieder auf, die Bibel zu studieren nach diesen übernatürlichen Begebenheiten und das nicht bloß zu lesen, ah ja, habe ich es gelesen, ja, ist ja interessant, und das so abhaken, ja, das war halt damals so, sondern denk dich da mal ein bisschen hinein und projiziere es in diese heutige, gegenwärtige Welt. Weil hier nützt es uns selbst. Es nützt uns ja nichts, wenn vor 2000 Jahren irgendeiner geheilt worden ist oder die 5000 Leute da gespeist wurden, wenn bei uns der Kühlschrank leer ist. Wenn wir aber das Reich Gottes offenbar sehen und dein Kühlschrank einfach nicht leer wird, weil vielleicht irgendein Notfall eingetreten ist, was ja nicht einmal abwegig wäre in dieser verrückten Welt, dann ist halt einfach das Material am nächsten Morgen wieder da, das, was du den Tag vorher gegessen hast. Es ist machbar. Es gibt nichts, wo man sagen kann, das kann jetzt Gott nicht tun. Also Gott kann alles tun. Wir müssen bloß unseren Glauben wieder ein bisschen hochziehen und das auch direkt erwarten. Nicht bloß, ja, wäre schön und jetzt Herr, mach doch mal, sondern er ist neu, er ist gegenwärtig. Ja, wenn du das liest in der Bibel, dann siehst du, Blinde wurden sehen, Taube haben wieder gehört, Lahme sind wieder gegangen, Krüppel sind geheilt worden, Tote sind wieder auferstanden und leben wieder. Jesus ging auf dem Wasser und stillte den Sturm, und auch im Alten Testament sind schon einige großartige Wunder beschrieben. Ja, wenn du dir vorstellst, das Rote Meer wurde geteilt, nach links und rechts, die gingen dann trockenen Fußes durch. Der Jordan wurde geteilt. Naaman, der aussätzige Hauptmann, ist geheilt worden, nachdem er 7-mal da im Jordan sich untertunken hat lassen und so weiter. Da ist viel drin Übernatürliches. Die Plagen, die über die Ägypter gekommen sind. Die Israeliten, deren Kleidung nicht verschlissen ist, als sie 40 Jahre durch die Wüste marschierten. Und. Da sehen wir, das Himmelreich ist übernatürlich. Und es ist nicht ferne von uns. Wir haben das Nahe, wir müssen es wieder sehen können. Aber da gibt es keine rationelle Erklärung. Es versuchen manche Leute, die Wunder da irgendwo ein bisschen zu erklären. So, ja, da ist der Wind gekommen, der da jährlich kommt und hat da dieses Meer ein bisschen zurückgeblasen. Da wird es nicht trocken, gleich einmal. Und es war nicht einfach bloß irgendein natürliches Zeug. Es ist ein Übernatürliches, und aus dem Übernatürlichen kann alles geschehen. Und es kann nur der Glaube erfassen, der Verstand steigt einfach aus. Der hat diese Dimension nicht. Der kann begeistert sein davon, ja, ist ja super, ist ja klar. Aber der Verstand kann den Glauben nicht produzieren, der dazu notwendig ist. Das geht bloß aus dem Geist, aus dem Herzen heraus. Deshalb ist es immer wichtig, ans Herz hinein zu hören, was glaube ich wirklich. Ja, nicht bloß verstandesmäßige Zustimmung und Wunschdenken, war ja schön, wenn es so wäre, sondern was steckt wirklich im Herzen. Da musst du anklopfen, da musst du hören. Und wenn da nicht das drin ist, dann musst du dem Herzen das gute Futter geben, die biblischen Dinge und dahingehend auch umdenken. Für Gott sind all diese Dinge kein Problem und auch keine Herausforderung. Gott sitzt nicht da und sagt, leck, jetzt habe ich aber da Spaß, der Problem, was der jetzt gebeten hat, ob ich das noch schaffe, so denken Menschen. Aber so ist Gott nicht. Wir kennen ihn einfach bloß ein bisschen zu wenig. Für ihn ist alles normal. Er spricht und es geschieht. Ja, er sprach und es wurde Himmel und Erde und alles, was geschaffen ist. Er sprach einfach bloß. Der Verstand hat versucht, es mit Evolutionstheorie und Urknall zu ersetzen. Aber wir haben einen mächtigen, allmächtigen, wunderbaren Gott, dem nichts zu schwer ist. Und da hat sich der Unglaube oder die Unwissenheit der Menschen einfach im Herzen so festgesetzt und das Ganze blockiert. Jesus ist nahe. Das steht in Philipper 4, 5. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe, schreibt hier der Paulus. Und dann sagt er gleich weiter, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also er kommt gleich, nachdem der Herr ist neu, kommt er gleich mit, seid nicht besorgt. Warum nicht? Weil der Herr neu ist. Und wenn der Herr neu ist, also auch der Gebet erhört. Darum sagt er hier gleich von Gebet und Flehen und Danksagung, dass deine Anliegen ihm sagst. Der Herr ist neu. Der Herr des Himmelreiches ist neu. Sein übernatürliches Königreich ist neu. Und da sollen wir unseren Fokus drauf richten, auf die Dinge des Reiches Gottes und nicht so sehr auf den Wahnsinn, was die Reiche dieser Welt zu produzieren. In Wirklichkeit ist es nicht mehr unser Zuhause, das, was wir vor Augen haben. Unser Zuhause ist das Reich Gottes. Wir haben einen Platz im Himmelreich sicher. Da sind schon Wohnungen bereitet für uns. Und die Schrift sagt auch klar, wir wurden versetzt aus dem Machtbereich, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Himmelreich, in das Reich Gottes, in das Reich von Jesus Christus, wo er König ist. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt hat er uns. Das ist unser Home. Da sind wir daheim. Ja, und durch diese Rechtfertigung aus Glauben, die du bekommen hast, steht bekanntlich nichts mehr zwischen dir und Gott. Und somit steht auch nichts mehr zwischen dir und der Herrlichkeit des Himmelreiches. Denk einfach da öfter drüber nach, lass das sacken, hineinsacken in dein Herz. Ja, der Satan versucht auch Dinge in dein Herz hineinzusäen, damit du zu Zweifeln kommst, damit du mit dem Verstand wieder dran gehst und sagst, oh je, oh je. Ach ja, und das letzte Mal auch nicht. Und das ist der Kampf des Glaubens. Das kenne ich zu Genüge. Also er versucht es ja nicht bloß bei euch. Es ist ja immer bei allen gleich. Also die Versuchungen kommen einfach. Und durch diese ganzen blöden Lehren, die man gehört hat und von Kirchen und Religionsunterricht und auch von der religiösen Freikirchen, da ist diese Erkenntnis über das Reiches Gottes, über diese Geheimnisse der Himmelswelt, wieder zugeschüttet worden, zugemüllt worden oder durch Religion weggenommen worden. Und das ist übel. Und sagt auch Jesus, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Ja, da meint er in das Reich Gottes. Die Gesetzesgelehrten, die Dummschwätzer, müsste ich fast sagen, Lukas 11, 52 war das, die haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Was für Erkenntnis? Die Erkenntnis, wie das Reich Gottes funktioniert, wie man in das Reich Gottes hineinkommen kann, wie man diese Dinge anzapfen kann. Und jetzt ist Zeit, dass das wieder offenbar wird, dass diese Geheimnisse wieder offenbar werden, dass diese Schlüssel des Himmelreiches die Christen wieder haben und benutzen und eben diese Kräfte dann auch anzapfen. Er zum Petrus gesagt hat, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ja, was haben die Leute draus gemacht? Und Petrus, wie ein alten Mönch mit einem großen eisern geschmiedeten Schlüssel am Gürtel. Das ist damit nicht gemeint. Ich kann dir sagen, der Generalschlüssel lautet nämlich so. Das hat Petrus, bevor Jesus ihm gesagt hat mit dem Schlüssel, hat Petrus gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Erkenntnis Jesu Christi als Sohn des lebendigen Gottes, das ist der Generalschlüssel zum Himmelreich. Es ist der Generalschlüssel zum Zugang zu diesen Kräften und Mächten des Himmels. Und diese Schlüssel werden jetzt wieder offenbar gemacht. Da bin ich mir ganz sicher, dass der Herr es vorhat, dass die Gemeinden oder zumindest die Gläubigen, einzelnen Gläubigen, wieder Erkenntnis bekommen, wie sie diese Schlüssel benutzen, wie die Schlüssel sperren, wie man die anwendet, wie man diese Kraftquelle des Himmelreiches damit anzapft. Also bete unbedingt, dein Reich werde offenbar, damit dein göttlicher, himmlischer Wille geschieht in Herrlichkeit. Es ist ein gutes Gebet. Es ist nicht bloß, damit das Vaterunser in der Mitte auch was drin hat. Es ist ein wichtiges Gebet. Und nicht runterplappern, jetzt habe ich es 10-mal gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auch werden. So wie wir es früher als Kinder in der Kirche gelernt haben und gemacht haben. Dann musst du deinen Glauben reinsetzen und das wirklich auch wollen. Herr, die Dinge deines Reiches sollen in meinem Leben offenbar werden. Dein göttlicher, himmlischer Wille soll geschehen, in Herrlichkeit. Ich benutze den Schlüssel. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist der Christus. Das ist der Schlüssel, da ist der Zugang. Jesus ist der Zugang zum Königreich. Der Name Jesus ist der Zugang. Da ist mir jetzt gestern noch ein Vers dazu eingefallen. Wenn das geschieht, wenn das offenbar wird, wenn wir diesen Schlüssel anwenden, dann wird es uns gehen, wie der Psalmist schreibt in Psalm 126, 2. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Also ich bin mir ganz sicher, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen und zu funktionieren, diese Übernatürlichkeiten, dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Und die Leute um uns herum werden sehen und werden sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Halleluja. Ja, sie werden nicht dastehen und sagen, schaut die blöden Christen an, wie sich die blöd anstellen. Und so will ich ja gar nicht werden, wie die sind. Ja, sondern sie werden sehen, oh, ein lebendiger Gott. Es stimmt doch. Und der Herr hat Großes an ihnen getan. Seht hin, wie sie jubeln. Hey, ich will diesen Jesus auch kennenlernen. Aber so einfach müssen wir es sehen. Jesus sagt immer, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Also nimm das so einfach. Sei einfältig wie ein Kind. So glaubend und so vertrauend auf ihn und das, was die Schrift sagt, vertraue ihm einfach. Sonst wirst du es nicht erleben. Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Oder wer das Reich Gottes nicht annimmt, die Botschaft vom Reich Gottes nicht so einfach annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Aber wir haben ihn schon angenommen, diesen Jesus. Und wenn das ein bisschen zur Seite gerückt wurde, dann rückt den Jesus wieder in das Zentrum deines Lebens. So ganz einfach, wie ein Kind. So werden wir die Dinge des Reiches erleben. So werden wir seine Herrlichkeit auch sehen. Der Herr, wird man sagen, hat Großes an ihnen getan. Und wir werden jubeln und jauchzen und tanzen und springen und lachen über die Gnaden, Gaben und Werke, die der Herr an uns tut. Und das wollen wir jetzt gleich mal an mit Lobpreis, oder?